Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben heute schon einiges von Psalmen gelesen und gesungen. Wir werden heute weitermachen. Die Predigt ist heute auch ein Psalm, nämlich Psalm Kapitel 19. C.S. Lewis, der englische Literaturprofessor, hat mal gesagt, ich halte Psalm 19 für das größte Gedicht in den Psalmen und für eines der großartigsten Gedichte der Welt überhaupt. Das ist Psalm 19. Also von den 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben, sticht dieser Psalm 19 für einige ganz besonders hervor. Wir haben ja die sogenannten Psalmen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist der Psalm 1, das ist der Psalm 19. Und wenn man die beide jetzt hintereinander liest, Psalm 1, 19, also 119 auch noch. 1, 19 und 119, diese drei bekannten Psalmen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und heute ist es Psalm 19, wo Gott zu uns reden möchte. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort in Psalm Kapitel 19. Psalm 19, dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honig sein. Auch dein Knecht wird durch sie bewahrt, belehrt. Wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen? Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Menschen haben zu allen Zeiten immer nach einem Wort von ganz oben gesucht. Ja, nach einem Zeichen haben sie gewünscht, ein Traum, eine besondere Eingebung oder einfach eine eindeutige Antwort auf all die Fragen, die sie haben. Und wie schön wäre es, wenn doch eine Stimme von oben dafür Klarheit sorgen würde, wenn Gott endlich reden würde. Und auch Christen verwenden viel Energie darein, nach diesem außergewöhnlichen Reden Gottes Ausschau zu halten. Ja, was tun wir? Wir besuchen Konferenzen, suchen vielleicht nach besonderen Erfahrungen, warten auf eindrückliche Gefühle, deuten vielleicht bestimmte Ereignisse, bitten um Zeichen und hoffen irgendwie auf eine hörbare Stimme vom Himmel. Manchmal fragen auch Christen andere Menschen nach einem prophetischen Wort für ihr Leben. Und andere sind vielleicht völlig entmutigt, weil sie meinen, dass Gott schweigt. Psalm 19 zeichnet ein anderes Bild. David sagt, Gott schweigt nicht. Er spricht schon längst. Er spricht beständig, sogar verständlich und zuverlässig. Er spricht nämlich durch seine Schöpfung. Und er spricht durch sein Wort. Und deshalb ist die eigentliche Frage von Psalm 19 nicht, wie bringe ich Gott zum Reden? Sondern die andere Frage ist viel entscheidender. Höre ich das, was Gott bereits sagt? Weil in diesem Psalm geht es tatsächlich um das Reden Gottes. Ja, das wie ein roter Faden zieht sich hier durch den Psalm, nämlich das Motiv vom Sprechen oder vom Verkündigen, also vom Reden. Ja, die ersten sieben Verse, die machen deutlich, es ist der Himmel, der spricht. Und er spricht nämlich über Gott. Und dann sind es die Verse 8 bis 11, da sehen wir, dass die Schrift selbst, das Wort Gottes, da redet Gott selbst. Und deshalb sprechen Theologen gerade im Psalm 19 von diesen zwei Büchern Gottes. Wir haben das eine Buch der Natur, der Schöpfung, ich sage jetzt mal sozusagen das große Buch, das wir alle sehen können. Und dann gibt es dieses zweite Buch der Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift, also das Wort Gottes selbst, das Alte und das Neue Testament. Und hier sprechen Theologen von der sogenannten speziellen Offenbarung, von diesem kleinen Buch. Also klein nicht in dem Sinne, dass es weniger wert ist, sondern das Große, das wir alle sehen, und das Kleine, das wir in den Händen halten können. Aber der Psalm bleibt nicht nur bei diesen Versen 2 bis 7 und 8 bis 11 stehen, er geht noch weiter, diese Verse 12 bis 15, da haben wir das Gebet von dem Psalmschreiber selbst. Er spricht, David spricht hier zu Gott. Man kann sagen, wir haben das Buch der Schöpfung, wir haben das Buch der geschriebenen Offenbarung, aber dann haben wir das Buch, man kann sagen, des gelebten Lebens des Psalmschreibers. Und mit anderen Worten kann man sagen, hier in dem Psalm 19 sehen wir, die Schöpfung verkündigt ohne Worte über Gott. In der Bibel redet Gott selbst in Worten. Und dann haben wir den Beter in dem letzten Abschnitt, der mit seinen Worten zu Gott redet. Und dann ist es die Reise, die dieser Psalm so unternimmt. Ja, von der Weite des Himmels, so dieser Blick nach oben, dann dieser Blick runter zum Gesetz Gottes, kann man sagen, in den Versen 8 bis 11. Man kann sagen, ganz zum Schluss wendet er den Blick sogar in das eigene Herz. Das sind die Verse 12 bis 15. Also der Blick nach oben, der Blick nach unten und dann der Blick nach innen. Und interessanterweise ist dieser ganze Psalm sogar auch, oder diese Unterschiede, dieser Weg, den dieser Psalm geht, auch sichtbar an etwas anderem, nämlich daran, dass unterschiedliche Gottesnamen verwendet werden in diesem Psalm. In dem ersten Abschnitt kommt die Gottesbezeichnung, der Name Gottes, nur einmal vor, und das in Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und hier haben wir die Kurzform des Gottesnamens von Elohim, also ganz kurz einfach nur El, da steht, das ist der sogenannte Schöpfergott. Das ist der starke Gott, der über allem steht. In dem zweiten Teil, ab Vers 8 bis Vers 11, kommt der Gottesname sechsmal vor. Und hier, wahrscheinlich in den meisten Bibelübersetzungen von uns, der Name Herr in Großbuchstaben. Und das steht normalerweise im Hebräischen dann Jahwe oder Jahwe. Und das ist der Name des Bundesgottes Israels. Das ist der Name, mit dem Gott, dieser Gott El, der Elohim, der über allem steht, aber sich ganz besonders seinem Volk Israel vorgestellt hat. Nämlich nicht als Elohim, sondern als Jahwe, der Bundesgott Israels. Und dann im letzten Teil, in Versen 12 bis 15, kommt der Name Herr einmal vor in Vers 15, aber hier nicht nur als Herr oder der Herr, sondern als der Herr, mein Fels und mein Erlöser. Hier geht es nicht nur um den Herrn, sondern wirklich ganz persönlich um meinen Herrn. Und diesen Weg des Psalms wollen wir heute in der Predigt nachgehen, unter der Predigtüberschrift, weil Gott zu dir spricht. Und ich erlaube mir hier zu sagen, zu dir und mir spricht, weil der Psalm tatsächlich sehr, sehr persönlich endet. Und die Gliederung habe ich ganz, ganz einfach folgendermaßen gemacht. Die ersten 7 Verse, weil Gott zu dir spricht, kannst du sein Reden nicht überhören. Verse 8 bis 11 machen deutlich, du willst sein Reden gar nicht überhören. Und die Verse 12 bis 15 machen deutlich, du solltest Gottes Reden nicht überhören. Beginnen wir damit mit den ersten 7 Versen. Gott spricht in der Schöpfung zu dir und deshalb kannst du sein Reden nicht überhören. Weil die ersten 7 Verse sind eine Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Und hier wird gesagt, dass der Himmel Zeugnis ablegt, also ein Beweis dafür ist, dass Gott existiert. Und nicht nur das, die Existenz des Himmels und die Art und Weise, wie uns der Himmel gezeigt wird, zeigt, wie herrlich dieser Gott sein muss. Ja, die Sterne, gerade wenn man jetzt, wir haben heute draußen übernachtet unter freiem Himmel, also ohne Decke über dem Kopf, und da konnte man die Sterne beobachten. Das heißt, wenn wir die Sterne sehen, wenn wir die Sonne sehen, dann müssen wir sagen, derjenige, der das alles gemacht hat, da muss also jemand geben, der existiert, aber der muss ja noch herrlicher sein als all die Dinge, die wir gerade sehen. Also wir müssen immer wieder feststellen, wenn wir Dinge in der Natur betrachten, derjenige, der das gemacht haben muss, der muss ja noch herrlicher sein. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mitbekommen, dass in den letzten Jahren immer wieder sogar Polarlichter bei uns in Deutschland zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber immer wieder. Und ich würde sagen, gerade diese leuchtenden Farben am Nachthimmel, das sind doch ein Hinweis auf Gottes Existenz, aber auch auf Gottes Herrlichkeit. Und die Bibel sagt uns, dann wird Gott verkündigt oder über Gott gesprochen. Die Natur, die Schöpfung verkündigt über Gott. Aber wir müssen sagen, dass ehrlicherweise dieser Abschnitt uns gar nicht so viel davon verrät, was über Gott gesagt wird, weil dieser Abschnitt spricht vielmehr darüber, dass die Schöpfung es tut. Ja? Es ist gar nicht mal so sehr, dass wir wissen, was über diesen Gott ausgesagt wird, sondern vielmehr, wie redet denn eigentlich die Schöpfung? Und die Schöpfung tut es auf verschiedene Weise. Und es sind drei Worte, die uns dabei helfen zu verstehen, wie die Schöpfung spricht. Und all die drei Worte beginnen mit un. Das erste ist, Gott redet universell durch die Schöpfung. Das zeigt uns Vers 2. Dort steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Oder auch die Verse 5 bis 7. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Nur nachher über die Sonne wird gesagt, sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis zum anderen Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen, was wir ja gerade in den letzten Tagen spüren alle. Ich kann ganz kurz sagen, Gott teilt sich durch den Himmel und durch die Sonne allen Menschen mit. Er spricht universell. Wir haben als Familie ja 10 Jahre lang in der Schweiz gelebt, im Berner Oberland, und ich muss sagen, es war da gar nicht so kompliziert, Gott als den Schöpfer zu preisen, wenn man jeden Tag auf Eiger, Mönch und Jungfrau schauen kann. Ja, jeder Spaziergang, jede Wanderung war ein Staunen und ein Denken an den Schöpfer. Das kommt man schon, wenn man aufgestanden ist, morgens aus dem Wohnzimmerfenster geguckt hat, haben wir den Sonnenaufgang über Eiger, Mönch und Jungfrau gesehen. Wunderbar. Und seit 5 Jahren wohnen wir in Deutschland. Tübingen wäre ja noch super, wir wohnen aber im Gießener Land. Das heißt, wir haben nicht mehr so eine wunderbare Aussicht. Und ich muss zugeben, das Staunen über den Schöpfergott ist weniger geworden. Aber wisst ihr was? Dieser Psalm 19, der sagt nicht, wenn du in der Schweiz wohnst oder wenn du hier so auf der Schwäbischen Alb wohnst, dann kannst du Gott als den Schöpfer, als den herrlichen Schöpfer preisen, sondern er spricht über, nicht über Berge und Seen, sondern er spricht über Himmel und Sonne. Warum wohl? Weil das Dinge in der Schöpfung sind, die wir alle teilen, egal ob du in der Schweiz oder ob du im Gießener Land wohnst. Du musst also nicht in einem Paradies wohnen, um Gott wahrzunehmen. Du musst auch nicht Biologe sein, um all das zu verstehen. Himmel und Sonne sind universell. Keiner kann sich vor diesen Dingen entziehen. Man kann sagen, selbst der Blinde kann die Wärme der Sonne spüren. Also Gott spricht universell durch die Schöpfung, also zu allen Menschen. Das zweite Un ist, Gott redet ununterbrochen durch die Schöpfung. Vers 3 sagt uns, es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Das heißt, wenn Gott redet, dann redet er nicht nur einmal in der Schöpfung und dann ist es vorbei oder er sendet mal ein paar Propheten, sondern durch die Schöpfung spricht Gott ununterbrochen zu uns. Das ist nicht wie so ein Angebot, ja, das Wochenangebot von Kaufland oder von Amazon vielleicht. Jetzt gibt's gerade eine Aktion, ganz befristet. Sondern der Himmel enthüllt die Herrlichkeit Gottes in jeder einzelnen Nacht und in jeder Woche des Jahres, Jahr für Jahr. Und das seit der Schöpfung. Es hat also nie in der Geschichte der Menschheit einen Augenblick gegeben, in dem der Himmel nicht Zeugnis über Gott gegeben hätte. Gott redet universell, ununterbrochen. Und das dritte Un ist, Gott redet unüberhörbar in der Schöpfung. Vers 4 sagt uns, es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Man kann sagen, die Schöpfung spricht lautlos. Der Himmel enthüllt etwas, das verborgen war. Nein, es ist alles offensichtlich, aber die Aufmerksamkeit wird auf das Offensichtliche gelegt hier. Also Gott redet universell, ununterbrochen und unüberhörbar. Du kannst es also nicht verpassen, dass Gott redet. Du kannst Gottes Reden nicht verpassen. Das ist der Gedanke dieses ersten Abschnitts im Psalm 19. Ist ja eigentlich wunderbar, oder? Du kannst Gottes Reden nicht verpassen. Aber wisst ihr, was das bedeutet, wenn man sagt, du kannst Gottes Reden nicht verpassen? Du hast keine Entschuldigung. Römer 1, wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, Römer 1 spricht davon, zitiert nicht direkt Psalm 19, aber den Gedanken von Psalm 19, in dem der Apostel Paulus sagt, das von Gott Erkennbare, das war unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbar gemacht, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. Seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Gott kann es durch Nachdenken wahrgenommen werden. Und die Schlussfolgerung ist, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also man kann sich nicht rausreden, dass Gott nicht geredet hätte. Also der Gedanke, dass Gott sich unüberhörbar mitteilt, ist, du hast keine Entschuldigung. Das ist das Heftige. Wir sagen ja, der Himmel verkündet Gottes Herrlichkeit. Ach, das fordert uns zum Lob und zum Preis auf. Das ist richtig. Aber es ist gleichzeitig, wir haben keine Entschuldigung. Und das ist, wovor Paulus warnt nachher, wir haben es in der Schriftlesung gehört, dass wenn Gott sich in der Schöpfung offenbart, wir vor zwei Versuchungen stehen. Wir vergessen den Geber der Gaben. Wir denken nicht an ihn. Wir nehmen das für selbstverständlich. Erst wenn es dann so ein paar Tage so richtig heiß ist, denkt mir wieder, ach, das ist jetzt mal wieder mal zu weit. Jetzt hat er es aber wieder zu weit getrieben, der Petrus, ne? Ist wieder zu viel. Wir vergessen aber, dass wir all das von ihm brauchen. Oder Paulus sagt dann, wir verwechseln den Geber mit den Gaben. Wir vertauschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bild. Wir beten das Geschaffene an. Und dieser erste Abschnitt des Psalm 19 erinnert uns daran, dass wir Gott bewusst wahrnehmen sollen in der Schöpfung. Ich weiß nicht, wie ihr heute morgens hierher gefahren seid. Ihr habt wahrscheinlich den Himmel gesehen. Die Wolken, es gab, glaube ich, ein paar heute morgens. Die Bäume, habt ihr das eigentlich alles wahrgenommen oder wart ihr einfach nur im Verkehr unterwegs? Und ich möchte euch bewusst herausfordern, auch gerade in der nächsten Woche, euch bewusst Zeit zu nehmen, nicht einfach nur vor die Tür zu gehen und Sport zu machen, nicht einfach nur zum Bus zu hetzen, sondern um wirklich hinzuschauen. Auch was sagt mir die Schöpfung über Gott? Ja? Die Sonne sagt uns, nicht ich bin die Quelle des Lichts, Gott ist es. Auch der Wind, auf den wir manchmal jetzt gerade warten, nicht ich bin die Kraft, Gott ist es. Oder auch die Blumen, an denen wir uns freuen, nicht sie sind die eigentliche Schönheit, Gott ist es. Also Gott redet durch die Schöpfung. Die Frage ist, hören wir das? Und vielleicht sind wir ja so geistlich und so christlich, dass wir sagen würden, naja, wir vergessen ja nicht den Geber aller guten Gaben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sich mit der Natur zu beschäftigen, das ist doch so zweite Klasse, oder? Erste Klasse ist es doch, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Das ist doch höheres Niveau, das ist höheres Christsein, oder? Es war der Prediger Charles Spurgeon, der mich in der Vorbereitung an Folgendes erinnert hat. Und ich zitiere ihn jetzt mal gerade. Er hat geschrieben, ich kann die Empfindungen mancher verstehen, welche sagen, dass sie lieber die geistlichen Lehren des Wortes Gottes als dessen historische Berichte lesen und lieber seine Gnaden als seine Weisheit in der Natur gedenken. Und dann sagt er, aber so vortrefflich eine solche Bevorzugung einer Weise auch sein mag, sie ist doch ein Fehler. Es ist nämlich gerade so, sagt er, als ob du einen Freund hättest. Und dieser Freund, der ist in der Bildhauerei sehr tüchtig und er kann mit seinem magischen Meißel den Marmor fast lebend und sprechend machen. Und du bist es gewohnt, diesen Künstler oft zu besuchen. Es macht dir sogar große Freude, mit dem Künstler selbst zu sprechen und auch sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Aber in sein Atelier bist du noch nie eingetreten. Denn seine Meisterwerke interessieren dich nicht. Und dann sagt Spurgeon, nun, das ist eine armselige Gemeinschaft. Und wenn du jemals in die vollkommene Sympathie mit deinem Freund eingehst, wirst du dich auch für das interessieren, was ihn interessiert. Und die verschiedenen Beweise von der Tüchtigkeit deines Freundes, ob du sie in den Zeichnungen oder Ausführungen siehst, werden dich entzücken. Du wirst seine Werke um seinetwillen studieren und ihn wegen der Werke, die seine Hand schafft, umso lieber gewinnen. Und dann der schöne Schlusssatz, wenn Gott es für gut befindet, in dem sichtbaren Universum die Hand seiner Macht darzustellen, dann steht es einem seiner Kinder übel an, seine Augen dagegen zu verschließen. Und er warnt damit eigentlich davor, so geistlich sein zu wollen und nur hier Gott sehen zu wollen und sagt, wenn du Gottes Freund bist, dann gehst du auch in sein Atelier. Dann schaust du dir auch seine Schöpfung an. Und dass Gott in der Schöpfung spricht, bringt uns, wie gesagt, in die Schuld vor ihm. Jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Und das klingt vielleicht ein bisschen hart. Selbst der Stamm in Papua-Neuguinea, der vielleicht noch nie etwas von Jesus gehört hat. Ja, wir hadern vielleicht damit, dass wir das ungerecht empfinden und hart empfinden, dass solch ein Stamm vielleicht verloren geht. Sie haben doch nie etwas von Gott gehört. Aber der entscheidende Punkt ist, das möchte ich klar sagen, aber dass ihr mich auch nicht missversteht, die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung, die reicht aus, um einen Menschen vor Gott in Schuld zu bringen. Weil sie zeigt, es gibt einen Schöpfer, der Herrlichkeit verdient. Und wenn ich diese Wahrheit unterdrücke, indem ich zum Beispiel nicht dankbar bin, nicht anbete, und wenn ich so tue, als gäbe es diesen Gott nicht, dann bin ich ohne Entschuldigung. Aber, und das ist genauso wichtig, Diese allgemeine Offenbarung Gottes, die reicht nicht aus, um einen Menschen zu retten. Ja, sie zeigt mir nicht den Weg zur Vergebung. Sie zeigt mir nicht das Kreuz, sie zeigt mir nicht Jesus. Und darum ist es nicht so, dass Menschen, die nie von Jesus gehört haben, automatisch gerettet sind. Sie sind schuldig. Nicht deshalb, weil sie Jesus abgelehnt hätten, sondern weil sie den Gott, den sie in der Schöpfung hätten sehen können, nicht geehrt haben. Und deshalb brauchen wir beide Bücher. Ja, wir brauchen einmal das große Buch, um Gott zu wissen, dass es Gott gibt, dass er herrlich ist. Aber wir wissen, dieses große Buch reicht nicht aus. Es ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, im Rahmen des Studiums mussten wir mal ein Bild eines Künstlers mal interpretieren. Und dieses Bild war wunderschön und es war herrlich. Aber dann saßen wir Studenten da und haben dann so unsere Interpretationen geäußert. Und ja, spannender Gedanke. Wir wissen nur eins. Es gibt jemanden, der dieses Bild gemacht hat. Und wir wussten, dieses Bild ist herrlich. Aber ehrlich gesagt wussten wir nicht viel von diesem Künstler. Was uns weitergeholfen hatte, dass der diese Übung mit uns gemacht hatte, ganz persönlichen Kontakt mit dem Künstler hatte und uns sagen konnte, was denn der Künstler wirklich gemeint hat mit diesem Bild. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott hat nicht nur dieses große Buch der Schöpfung uns gegeben, sondern er hat uns ein Buch gegeben, wo wir den Schöpfer selbst hören. Und so kann man sagen, weil Gott zu dir spricht, willst du sein Reden nicht überhören, nämlich Gott spricht in seinem Wort in den Versen 8 bis 11 zu uns. Und wenn wir die Verse 8 bis 11 uns anschauen, dann fällt etwas auf. Die Verse 8 bis 11 sind eigentlich da lesen wir den Psalmisten eigentlich in Feierlaune. Was er eigentlich macht, ist, er feiert dieses Wort. Und die Verse 8 bis 11 sind hebräische Dichtkunst in seiner Schönheit. Deshalb kam C.S. Lewis auch zu dem Ergebnis, hier haben wir nicht nur wahres Wort, hier haben wir schönes Wort. Man kann sagen, wir haben hier 6 parallele Aussagen und jeder Vers, wenn man so will, hat 3 Elemente, die parallel sind. Wir wollen jetzt gar nicht auf jedes einzelne eingehen, sondern es geht mehr darum, so hebräische Dichtkunst, so parallele Formulierungen. Und diese parallelen Formulierungen wollen etwas Gesamtes insgesamt aussagen. Und was David hier macht ist, er verwendet 6 verschiedene Begriffe für Gottes Wort. Dann verwendet er 6 Adjektive über Gottes Wort und dann sagt er 6 Dinge, was dieses Wort bewirkt. Also 6 Beschreibungen, was das Wort Gottes ist und dann 6 Adjektive und dann 6 Auswirkungen über dieses Wort. Man kann sagen, er sucht nach allen möglichen Beschreibungen, um diese Schönheit des Wortes Gottes zu zeigen. Er spricht von Gesetz, also von Weisung Gottes für unser Leben. Er spricht von Zeugnis, das, was Gott also über ihn selbst, was er über sich selbst aussagt. Er spricht von den Befehlen Gottes, also klare Anweisungen. Er spricht vom Gebot, so diese verbindliche Anordnung. Er spricht auch, für uns vielleicht ein bisschen überraschend, von der Furcht des Herrn, also diese, nicht diese Angst, wie wir sie häufig verstehen, sondern eine Angst, die so eine ehrfürchtige Hingabe an Gott beschreibt. Und er spricht von den Bestimmungen Gottes. Das sind so die endgültigen Entscheidungen, die Gott getroffen hat. All das ist Wort Gottes, von ganz verschiedenen Seiten betrachtet. Und dann diese 6 Adjektive, um Gottes Wort zu beschreiben, sein Wesen zu beschreiben. Vollkommen, also perfekt, zuverlässig, richtig, lauter, rein, wahr. Und dann wird 6-mal gesagt, was für Auswirkungen hat eigentlich dieses Wort Gottes? Was bewirkt es eigentlich? Es erquickt die Seele, es macht also wieder froh. Macht den Unverständigen weise. Erfreut das Herz. Erleuchtet die Augen, bleibt in Ewigkeit und sind allesamt gerecht. Also man kann sagen, wenn man sich in diesen Versen mit dem Wort Gottes beschäftigt, muss man eigentlich sagen, also wenn Gott redet oder weil Gott redet, du willst ihn einfach nicht verpassen, weil das ist so gut, wie das hier beschrieben wird, du wärst dumm, wenn du nicht auf Gott hören würdest. Das ist eigentlich die Aussage hier. Und deshalb schließt Vers 11 diesen Abschnitt so schön ab und sagt, diese Worte Gottes, die sind begehrenswerter als Gold. Und gerade in diesen Tagen, was sind die Anzeigen häufig? Ne? Bei all der Unsicherheit, wie man sein Geld anlegen kann, investiere in Gold. Viel begehrenswerter als Gold ist das Wort Gottes. Und viel Feingold. Süßer als Honig und Honigsalbe. Man kann wirklich sagen, David ist auf den Geschmack gekommen. Oder um es mit meinen Worten dann zu sagen, bei der Predigtgliederung, wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, dann ist es so gut, dass du es nicht verpassen willst. Und diese Aussage, es ist so gut, dass du es nicht verpassen willst, stellt ja einige Fragen an uns, oder? Wie denken wir eigentlich über dieses Wort Gottes? Was erwarten wir eigentlich vom Wort Gottes? Wie gehen wir eigentlich mit dem Wort Gottes um? Halten wir dieses Wort Gottes, das Gott uns in seinem Wort gegeben hat, das wir in seinen Händen, unseren Händen halten dürfen, halten wir das tatsächlich für wahr, für zuverlässig, für vertrauenswürdig? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja in den Nachrichten häufig diese Faktenchecker, oder? Nach irgendeiner Rede von irgendeinem gibt es einen Faktencheck. Es muss geprüft werden, wie hoch ist eigentlich der Wahrheitsgehalt in dieser Rede gewesen? Es ist ja für uns schon auch herausfordernd, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft unterwegs zu sein und nur mit der Frage, kann ich diesen Worten trauen? Ist das zuverlässig, was ich in diesen Nachrichten höre oder lese? Und die Frage ist, wenn David hier über sein Wort spricht, spricht er über Zuverlässigkeit und Wahrheit. Dieses Wort ist eigentlich der Faktenchecker, an dem wir alles andere ausrichten. Klar, manche sind herausgefordert mit den aktuellen Nachrichten. Manche sind aber mehr auf einer wissenschaftlichen Art und Weise herausgefordert mit dem Wort Gottes. Ja, da werden manchmal Aussagen vielleicht gemacht, wo wir sagen, na, das ist so schwierig in Einklang zu bringen mit den Erkenntnissen, die in den Naturwissenschaften gemacht werden. Ja, irgendwie sehen wir doch einen Widerspruch zwischen dem großen Buch Gottes der Schöpfung, wo wir sagen, mit den Naturwissenschaften versuchen wir zu erfassen, was dieses Buch uns sagt. Und auf der anderen Weise sehen wir, das steht irgendwie im Widerspruch zu dem, was Gott in seinem Wort sagt. Beispielsweise zur Frage der Schöpfung. Und ich finde es schön, uns dann zu erinnern, das ist wieder Spurgeon gewesen, der gesagt hat, wir reden von diesem großen Buch und wir reden von diesem kleinen Buch. Und wir sollten dabei nicht vergessen, sowohl bei dem großen als auch bei dem kleinen Buch steht ein und derselbe Autor dahinter. Und dieser eine Autor, der wird sich selbst doch nicht widersprechen. Das heißt, er wird diese beiden Bücher geschrieben haben, aber die werden sich nicht widersprechen. Aber die Frage an uns, wenn wir wirklich diese Überzeugung haben, dass dieses Wort Gottes wahr und zuverlässig ist, dann frage ich mich, wo suchen wir in unserem Leben? Wir fragen uns so häufig, wie kann unser Leben gelingen? Ja, wie kann unser Familienleben gelingen, unsere Ehe gelingen? Wie kann ich im Beruf vorwärts kommen? Wo suchen wir tatsächlich nach wirklicher Weisheit, nach erleuchteten Augen? Ja, früher hat man sich das ja stark in den Familien weitergegeben, wie das so ist jetzt auch mit der Geburt und mit der Kindererziehung und so. Heute braucht man ja die ältere Generation nicht mehr zu Hause. Das kann man ja alles im World Wide Web irgendwie finden. Kürzer und schneller, aber auch manchmal kurzlebiger. Und mir ist schon klar, die Bibel ist nicht so runterzubrechen auf so ein paar kurze schlagfertige Sätze, wo man sagen kann, so gelingt dein Familienleben. Es braucht tatsächlich auch einen guten Umgang mit dem Wort Gottes, aber die Frage an uns ist, behandeln wir die Bibel tatsächlich so, dass wir sagen, sie ist das Wort, das wahr ist, das aber auch unseren Weg erleuchtet. Und deshalb ist die grundsätzliche Frage an uns, halten wir Gottes Wort nicht nur für richtig, sondern auch für gut? Ich weiß, das war damals für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, in einer Familie, wo wir Gottes Wort hochgehalten haben für die Richtigkeit von dem Wort Gottes. Gottes Wort ist wahr und zuverlässig. Aber was ich nicht immer so gesehen habe, war, dass dieses wahre und zuverlässige Wort Gottes auch gut für mein Leben ist. Ja, dann ist es vielleicht richtig, sich an Gottes Gebote zu halten, zum Beispiel gerade auch in Fragen im Umgang mit der Sexualität auch vor der Hochzeit, vor der Ehe. Dann wäre es zwar richtig, sich an Gottes Gebote zu halten, aber es wäre irgendwie nicht so gut für mich. Das war mein Gedanke damals. Ich muss dann einfach die Zähne zusammenbeißen. Es ist einfach richtig. Weil Gott es einfach sagt, muss ich es machen. Aber zu verstehen, dass Gottes Worte nicht nur richtig sind, sondern sie sind auch gut für mich, ist etwas ganz, ganz wichtig gewesen, um Gottes Wort auch gehorsam zu sein. Gott sagt die Dinge nicht, um mich zu ärgern, sondern er sagt die Dinge tatsächlich, weil er gute Absichten hat. Wie ein guter Vater, der manchmal Dinge verbieten muss, nicht um uns zu ärgern, sondern um uns vor etwas zu bewahren. Und so erinnert uns dieser Psalm 19 daran, dass Gottes Worte nicht nur richtig sind, sondern auch gut für uns sind. Und wir sollten nie vergessen, wenn wir bei all diesem Denken über das Wort Gottes nachdenken, hier wird tatsächlich das Gesetz des Herrn gefeiert. Und wenn David das geschrieben hat, dann denkt er noch nicht über die Teile der Schrift nach, die wir heute haben. Ich weiß nicht, welches Bibelbuch ihr heute so feiern würdet. Der Römerbrief vielleicht. Oder der Galaterbrief, der die Gnade Gottes so feiert. Psalm 19 und David, die hatten gar nicht so viel in den Händen, wie wir heute haben. Er feiert tatsächlich die fünf Bücher Mose, das Gesetz des Herrn. Und ich würde sagen, das Evangelium ist auch in den fünf Büchern Mose zu finden. Allein schon das zweite Buch Mose, was uns beschrieben wird, wie Gott sein Volk herausrettet aus der Gefangenschaft und es unter sein Wort bringt. Und das ist das, was alles der David schon feiert. Aber wir sollten nie vergessen, auch wenn David noch nicht all das hatte, was wir hatten, sollten wir nie vergessen, das ganze Alte Testament spricht nämlich von diesem Herrn Jesus Christus. Auch wenn es begrenzt war in den Schriften, sagt Jesus später selbst, es ist ja das Alte Testament, das von mir spricht. Und deshalb sagt Johannes 1, Vers 14, und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, können wir gar nicht anders, als über Jesus Christus selbst nachzudenken, der sich, wo sich Gott in seinem Wort, in seinem Sohn selbst uns sichtbar gemacht hat. Und deshalb stellt es uns vor die Frage, wie gehen wir mit diesem Wort Gottes um? Wie behandeln wir dieses Wort Gottes? Ich habe von einer Geschichte gehört, die mich ja eigentlich auch hinterfragen lässt, wie ich mit dem Wort Gottes umgehe. Ich darf es ja vom Berufswegen her machen, es ist ein Vorrecht, aber wie behandle ich dieses Wort Gottes? Ich habe gehört von einer Violine, die in einem Museum in der Schweiz gezeigt wird, und diese Violine hat eine ganz besondere Geschichte. Sie soll vor mehr als 2,5 Jahrhunderten von Stradivari, soll einer der ganz größten Geigenbauer aller Zeit gewesen sein, hergestellt worden sein und gehört scheinbar mal zu Napoleon, und der Napoleon hat das irgendeinem seiner Generäle geschenkt. Aber heute ist die Violine untergebracht in einem Museum. Es ist eine gepanzerte Vitrine, hat elektronische Alarmeinrichtungen und sogar Filter gegen gefährliche Einstrahlungen. Man kann sagen, diese Violine ist an einem ganz sicheren Ort in dieser Welt. Und wisst ihr, was diese Violine nicht macht? Sie spielt nicht. Sie ist stumm. Sie ist und sie tut nicht das, wofür sie eigentlich geschaffen worden ist. Nämlich zu spielen, zu erklingen. Und manchmal behandeln wir diese Bibel, die so wunderbar ist, die so eine wunderbare Geschichte hat, die so eine wunderbare Wirkung entfalten kann, die behandeln wir manchmal so wie so eine stumme Violine. Ja, wir haben sie, wir wissen, wo sie steht. Wir kennen uns vielleicht sogar aus und kennen die ganzen Herkunftsgeschichten. Wir wissen, wer an wem was geschrieben hat. Wir behandeln sie vielleicht manchmal als Pflichtlektüre, vielleicht manchmal auch als einige, wenn wir einige Theologen auch unter uns, als akademische Übung. Aber nicht so, wie David hier davon spricht, dass das Gesetz des Herrn vollkommen ist und dass es unsere Seele erquickt. Und wenn du überzeugt bist, dass diese Bibel gut für dich ist, dann willst du es nicht verpassen. Ich meine, was machst du heute, wenn du die Nachricht eines besonders wichtigen Menschen nicht verpassen willst? Was machst du? Du klickst bei YouTube auf irgendeine Glocke, glaube ich, ne, damit du da benachrichtigt wirst, wenn da ein neues Video kommt. Du folgst irgendjemandem auf Instagram oder wo auch immer, oder du hast dann ein Abo irgendwo, damit du die neuesten Nachrichten nicht verpasst von dieser Person. Meine Frage an dich ist, wie sorgst du dafür, dass du Gottes Reden nicht verpasst? Dass du ganz bewusst dabei bist, wenn Gott wieder redet. Der Gottesdienst gehört zum Beispiel dazu. Der Gottesdienst, wo Gott reden möchte. Vielleicht gibt's aber auch eine Bibellesegruppe. Vielleicht gibt's einen Bibelleseplan, den du folgen möchtest. Und ich weiß, nicht immer ist es so, dass man liest und sagt, boah, heute richtig was mitgenommen. Manchmal ist es so, dass der Appetit auch beim Essen kommt. Und manchmal ist es so, dass man gar nicht weiß, dass man gerade gestärkt worden ist. Man muss trotzdem dranbleiben, weil man einfach weiß und daran festhält, dass es gut ist, sich jetzt ernährt zu haben. So schön, wenn man immer isst, wenn man richtig Hunger hat. Aber manchmal isst man auch, wenn man einfach sagt, man muss dranbleiben. Und ich habe mal gehört, jemand mal gesagt hat, ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich an keine einzige Predigt erinnern von meinem Pastor, was er so gesagt hat. Aber interessanterweise, er hat 10 Jahre oder 20 Jahre gepredigt. Aber es geht doch gar nicht so sehr darum, dass man sich an jede einzelne Predigt erinnert, weil jemand gesagt hat, naja, an das Essen von meiner Mutter aus meiner Kindheit, die 20 Jahre, ich kann mich auch an kein besonderes Essen erinnern. Aber wisst ihr was? Das Essen hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wir müssen nicht jede einzelne Predigt feiern. Und doch wissen wir, dass die Gesamtstücke auch der Predigt oder auch vom Lesen vom Wort Gottes uns dahin bringt. Und die Frage an uns, die der Psalm stellt, ist, können wir damit einstimmen, dieses Feiern von Gottes Wort? Weil es ist genau dieses Wort Gottes, das uns nämlich Jesus Christus offenbart. Wir hätten nie von diesem Jesus Christus, von diesem Herrn, der für uns ans Kreuz gegangen ist, erfahren, wenn wir nicht dieses Wort hätten. Aber dann, nachdem er dieses große Buch gefeiert hat und auch dieses kleine Buch sogar noch mehr feiert, geht dieser Psalm noch einen Schritt weiter und kommt zu den Versen 12 bis 15. Und hier geht es darum, dass du Gottes Reden nicht verpassen solltest, weil Gott hier durch dein Leben zu dir spricht. Und hier sagt nämlich der Psalmist, und er wendet eigentlich das, was er vorher gehört hat, auf sein Leben an und sagt, auch dein Knecht, also er persönlich, wird durch dieses Wort belehrt, und wer sie befolgt, die Gesetze Gottes, der empfängt reichen Lohn. Aber dann sagt er ein paar Dinge, wo wir so ein bisschen überrascht sind. Ja, er hat die Schöpfung gefeiert, er hat das Wort Gottes gefeiert, aber sich selber feiert der Psalmist hier gerade nichts. Er spricht hier auch von zwei Wörtern mit un, die wieder mit un anfangen, nämlich einmal seine Unwissenheit und seine Unfähigkeit. Vers 13 sagt uns, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Also was der Psalmist hier macht, er sagt, ich bin unwissend. Ich weiß nicht mal, was ich nicht weiß. Kennt ihr dieses Problem? Ich weiß nicht mal, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht mal, wie schlimm ich bin. Er sagt, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Ich persönlich bin aufgewachsen in einer Familie, in einer Gemeinde, wo ich mehr erlebt habe, dass ich, wenn ich alle Schuld bekenne, dass Gott mir dann treu und gnädig ist. Was ist der Psalmist hier sagt? Es gibt sogar Sünden, die ich nicht weiß, dass ich sie habe. Für jemanden wie mich damals ganz, ganz schlimm, oder? Ich kann die Sünde gar nicht bekennen, weil ich sie ja gar nicht mal weiß. Nein, wie tröstlich ist es hier zu wissen, dass der Psalmist sagt, Verfehlungen, wer erkennt sie? Ich gebe zu, dass ich nicht mal weiß, wo ich überall gesündigt habe. Und ist das nicht ein Trost zu wissen, dass Gott mir selbst die Sünden vergibt, von denen ich nicht mal weiß, dass ich sie habe? Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der gnädiger ist als die Gnade, die wir eigentlich sogar wollen? Seine Gnade ist größer als die, wir eigentlich in Anspruch nehmen wollen. Verfehlungen, wer erkennt sie? Ich erkenne sie nicht, ja? Wir haben so schön das Johari-Fenster. Kennt ihr das vielleicht von der Kommunikationswissenschaft? Hier gibt es Dinge, die ich kenne, und da gibt es Dinge, die der Nächste kennt. Und wir versuchen, das Wissen über mich zu erweitern, indem ich mit meinen Mitmenschen spreche und sie mir sage, was ich alles so falsch mache. Und es bleibt immer noch ein blinder Fleck in meinem Leben. Wisst ihr was? Und Gott kennt diesen blinden Fleck. Und Gott sagt, selbst die kann ich dir vergeben. Selbst dafür reicht meine Gnade aus. Wie tröstlich, wenn wir selbst uns verurteilen wollen, ist Gott größer als wir. Aber dann spricht der Psalmist nur nicht über seine Unwissenheit, über das, was er getan hat, was er gar nicht weiß, was er getan hat. Was für ein gnädiger Gott, der uns nicht alle Sünden auf einmal so offenbart, da kämen wir gar nicht mit zurecht. Er spricht also nicht nur über seine Unwissenheit, er spricht sogar im Vers 14 auch über seine Unfähigkeit. Nämlich, er weiß, das Leben kommt und ich weiß sogar, was falsch ist, sagt er, aber selbst vor den mutwilligen Sünden, steht jetzt nicht in jeder Übersetzung vermutlich so, aber hier kann man davon sprechen, auch vor den mutwilligen Sünden bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Also er guckt nicht nur zurück und sagt, ich weiß nicht, dass ich gesündigt habe bei manchen Punkten. Er sagt sogar, selbst die Tage, die kommen werden und ich sogar weiß, was falsch ist und ich sogar manchmal mutwillig sündige, Gott bewahre mich auch vor diesen Dingen. Auch da brauche ich deine Gnade. Manchmal weiß ich doch im Leben ganz genau, was richtig und falsch ist und ich tue es trotzdem. Und ist das nicht noch heftiger für uns? Wir wissen, was falsch ist und tun es trotzdem. Und dann sagt der Psalmist hier, und genau vor diesen Sünden bewahre mich. Und übrigens, wenn wir das Vaterunser zusammen beten, beten wir genau das. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Deshalb beten wir zu Gott, der uns nicht nur das Vergangene, manchmal vielleicht gar nicht offenbart, aber das vergibt, aber der uns auch vor dem Zukünftigen, vor diesem Mutwilligen bewahren kann. Hier kann man sagen, wird das Wort Gottes angewendet auf unser Leben. Und der Psalm endet dann damit, dass er sagt, Vers 15, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und hier bringt uns die Bibel nämlich genau hin zum Erlöser von unserer Sünde. Der Psalm endet also nicht nur im Staunen über Gottes schöne Schöpfung, über sein Wort, sondern auch, ich brauche diesen Herrn, diesen großen Herrn, brauche ich als meinen Felsen und meinen Erlöser. David hat hier in diesem Psalm selbst diesen weiten Weg zurückgelegt, ne? Er hat in den Himmel geschaut, Gott gesehen. Er hat in die Schöpfung, in sein Wort gesehen, geschaut, Christus gesehen. Und er hat in sein eigenes Herz geschaut und hat gesehen, ich brauche Vergebung. Und deshalb dieser Wunsch, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gott redet. Gott hat gesprochen. In der Schöpfung, im Wort und in meinem Leben. Und die Frage ist, wie antworten wir darauf? Wir wollen diesen Gott anbeten, der zu uns spricht, der die ganze Dreieinigkeit in Bewegung gesetzt hat. Seht ihr das? Der Vater, der der Schöpfer ist, und er sendet seinen Sohn, das fleischgewordene Wort Gottes. Und der Geist ist es, der uns überführt von Sünde und uns in die Heiligung führt. Was für ein wunderbarer Gott. Amen.